Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Gestern am späten Abend ist die Dichterin Elke Erb gestorben. Sie wurde 1938 geboren und hätte am 18. Februar Geburtstag gehabt. Sie war die große alte Dame der zeitgenössischen Lyrik und bildete so etwas wie das geheime Gravitationszentrum einer ganzen Gruppe jüngerer Dichter. Elke Erb, der oft auch der Schalk im Nacken saß, wenn sie mit ihrer Schiebermütze zu Veranstaltungen kam, hatte einen ganz bestimmten Begriff von Poesie.
Ein Esel und ein Hahn, die Freundschaft geschlossen hatten, gingen einst miteinander spazieren in einem Park. Das ist also pure Poesie. So, jetzt haben Sie sofort einen ganz klaren Umriss, was ich als Poesie auffasse. Das ist sehr, so schweigend, ein Esel und ein Hahn. Ich mache doch kein Theater da, ne? Und dann haben die aber Freundschaft geschlossen. Das ist wie eine Novelle erfinden, nur in großer Kürze. Gingen einst miteinander spazieren, wie so ein Esel und ein Hahn. Und da kommen die Dinge so zusammen. Und so entsteht die Poesie. Sie ist nicht ein bisschen willkürlich. Es ist von selbst so.
Elke Erb war das. Sie war eine große Unruhestifterin, auch in formaler Hinsicht, denn sie hat das Dichten immer als einen Prozess verstanden, als etwas, das in Bewegung bleibt, und genauso hat sie geschrieben und auch gelebt. Das Aufbrechen und Ummodeln von tradierten Ausdrucksformen interessierte sie also ihr ganzes Leben lang. Unser Kollege, der verstorbene Lyrikkritiker Michael Braun, den Sie oft im Programm gehört haben, nannte ihre Poetik eine Poetik der Aufsässigkeit. Eine sehr schöne und treffende Charakterisierung, finde ich. Politisch hat sie nie ein Blatt vor den Mund genommen, auch zu DDR-Zeiten nicht. Elke Erb hat neben zahlreichen Gedichtbänden auch Prosa geschrieben. Sie war eine eifrige Verfasserin von Tagebüchern, die sie immer wieder durchgeforstet hat. Und sie hat Nachdichtungen vorgelegt und Übersetzungen aus dem Russischen. Tobias Lehmkuhl erinnert an die Dichterin Elke Erb.
Man vergisst schnell, dass Elke Erb, dieser sehr Kind, rebellisches Kind der DDR war, eigentlich aus der Eifel stammte. Dort wuchs sie, 1938 geboren, als älteste von drei Schwestern in einem kleinen Dorf auf, vor allem in Obhut der Mutter, denn der Vater zog bald in den Krieg und geriet hernach in Gefangenschaft. Spuren der Eifelkindheit findet man verstreut überall in ihrem Werk. Ihre erste eigenständige Buchveröffentlichung, Gutachten aus dem Jahr 1975, enthält einen für ihre Verhältnisse zudem ungewöhnlich expliziten Erinnerungstext. Er beginnt so.
Unsere Mama sammelte, wenn der Herbst kam, rote Hagebutten von den Sträuchern, die im Frühling lächelnde weiße Heckenröschen gehabt hatten. Die Mama saß nach der Arbeit im Garten abends am Tisch und schnitt und schabte mit unendlicher Mühe die spelzigen Samenfädchen und Körnchen aus den winzigen Höhlen der Beeren, entfernte Stielchen und vertrocknete Knöspchen, drückte die Früchte dann in den Fleischwolf und drehte die Kurbel. In die rote, vitaminreiche Masse, welche sich aus ihm herausschob, knetete sie in der gleichen Menge Zucker, sie schnitt den geglätteten Teig zu Streifen, rollte sie zu Würstchen in den noch heute nicht ermüdeten, noch heute glühenden Händen und versorgte uns, die drei kleinen Mädchen, mit Konfekt, rotem, herrlichem Konfekt für den früchtelosen, strengen, weißen Winter.
Ganz so idyllisch, wie es in diesem Text scheint, war Elke Erbs Kindheit jedoch nicht. Aus der Gefangenschaft zog der Vater nicht zurück in die Eifel, sondern in die sowjetische Besatzungszone nach Halle. Dort mietete er lediglich ein Zimmer für sich und die Mutter. Die drei kleinen Töchter wurden auf 2 Jahre in ein Heim gegeben. Ein Bruch, der seine Spuren im Leben von Elke Erb hinterlassen hat. Später studierte sie Germanistik und beschloss Anfang der 60er Jahre, Schriftstellerin zu werden.
Natürlich hatte ich Herzklappen monatelang, das weiß ich noch, als ich freischaffend wurde. Aber ich war auch schon in der Nervenklinik gewesen, zum zweiten Mal. Das Hauptphänomen war, ich blieb einfach stehen, ich konnte nicht mehr weitergehen. Ich blieb einfach stehen, also wie nennt man das? Stockung, Hemmung, Blockierung. Blockierung heißt das. Und dann kommt aus dem Nachbarzimmer eine andere Patientin und zeigt mir so ein kleines Puwa-Stadt-Foto. Und da war ihr Baby drauf, zeigt es mir und ich konnte mich wieder bewegen.
Jetzt lernte Erb Sarah und Rainer Kirsch kennen, Heinz Tschechowski, Erich Arendt. Sie alle unterstützten sie in ihrem eigenen Schreiben. Mit Adolf Endler lebte sie 10 Jahre lang eine Schriftstellerehe, arbeitete auch kurz als Lektorin im Mitteldeutschen Verlag in Halle, konzentrierte sich aber ab Ende der 60er Jahre ganz auf das eigene Schaffen. Prosa, Gedichte und Übersetzungen. In den frühen Bänden Gutachten, Vexierbild und Der Faden der Geduld lässt sich beobachten, wie sie immer mehr ihren eigenen Ton findet, ihren selbst- und welterforschenden Sprachgestus, der eben zugleich einen ganz eigenen Denkgestus darstellt. Leben, Lesen und Schreiben wurden für sie eins und untrennbar. Davon spricht auch ihr Gedicht Leibhaft Lesen.
Diese gefügten, gefügigen, weicheres tragenden Knochen lesen, in Zeilen zerlegter und aufgelegter Gebinde Aufsammlung ab. Diese in Bündel gerafften Fasern entziffern Deute, eräugen zu eigen. Diese 10 Zehen im Gehen und Stehen lesen, lass, dass sie nachher verwesen.
Zu einer unverwechselbaren Stimme, die auch über die innerdeutsche Grenze hinweg bekannt und intensiv gelesen wurde, wurde Elke Erb spätestens mit ihrem Band Kastanienallee. Darin tat sie etwas, was zuvor in dieser Form noch kein Dichter gewagt hatte. Sie versah jedes Gedicht mit einem Kommentar. Einem Kommentar, in dem sie bis in einzelne Wörter hinein den Entstehungsprozess des jeweiligen Gedichtes nachvollzieht und sein gedankliches Umfeld benennt. Poetologisches Schreiben also, aber ohne festes Programm. Jedes Gedicht war für Erb bis zum Schluss ein neues Abenteuer, ein immer neues Rätsel auch, das es zu ergründen galt. So haben ihre Gedichte einerseits eine essayistisch-philosophische Seite, andererseits aber sind sie immer höchst konkret, nehmen in der Regel von Alltagsbeobachtungen ihren Ausgangspunkt, von Stadtszenen, Straßenbahnszenen, eingefangenen O-Tönen. Auch die Natur spielt eine große Rolle. Lebte Erb seit Ende der 60er Jahre in Berlin und wurde dort schnell zu einem Großstadtmenschen, so blieb sie andererseits ein Kind der Eifel. Ihre Sommer verbrachte sie außerdem im sächsischen Dörfchen Wuischke, das in zahlreichen ihrer Texte auftritt. Auch die Fahrten von und nach Wuischke boten der Dichterin immer wieder Anlass zur poetischen Reflexion.
19.08.13. Es dauerte wieder, korrekt fortzukommen, Geschirr noch zu reinigen und so weiter. Fahren jetzt oben, nach rechts gesehen und nun auch nach links, der Wald steht etwas tiefer. Links ein schlammfarbener Teich, jetzt offenes Land. Gleich hält er. Bischofswerder.
Für ihren Band Kastanienallee hatte Elke Erb 1988 den renommierten Peter-Huchel-Preis zugesprochen bekommen. Ihre verlegerische Heimat war da noch der Aufbauverlag. Nach der Wende aber hatte man dort keinen Platz mehr für sie. Sie wechselte für 2 Bücher zu Steidl nach Göttingen und fand ab 1996 bis zuletzt in Urs Engeler aus der Schweiz einen treuen Verleger. Bei Engeler erschienen fortan ihre Gedichte und Prosagedichte. Gänsesommer, Gedichtverdacht oder Sonnenklar heißen einige der Bände. Der umfangreichste, Sonanz, versammelt sogenannte 5-Minuten-Notate, Texte, die über 2 Jahre hinweg jeweils am Tagesende innerhalb von 5 Minuten verfasst worden sind. Sie zeigen am besten, mit welcher Spontanität, Schnelligkeit und mit welcher Sicherheit und Präzision zugleich Elke Erb Zugriff auf ihr eigenes poetisches Universum hatte. Sie sprach, wie sie schrieb und schrieb, wie sie sprach. Die Sprünge und Salti, die ihr Denken und Sprechen unentwegt machten und schlugen, waren für ihre Gesprächspartner manchmal verwirrend, besaßen aber immer eine in sich geschlossene Logik und Konsequenz. Schon die Titel ihrer Gedichte zeugen von ihrer Offenheit, von der Vielfalt ihres Schaffens. Sie hatte keine Scheu vor dem Banalen und vermied jede Prätention. Das heißt, sie war immer absolut direkt und ging schreibend auf die Sache, die sie interessierte, geradewegs zu. Huflattig, Sellerie, seltsam oder schlicht Tja, lauten einige dieser Titel, oder auch Fit sein, hübsch naiv und schlaue Maus. Auch das Altern hatte sie seit einigen Jahren immer wieder thematisiert, frei von Lamoyanz, ganz im Gegenteil.
Das eintretende Alter erheiterte mich mit einer neuen Neugier und Lust, die Nase in Dinge zu stecken, die einen gar nicht angehen. Zum Beispiel Diverses von Pflanzen. Heimat in Mittelasien. So? Hat eine Pfahlwurzel. Ach. Eingenommen zu sein im Alter ist getrennt zu sein zugleich. Ein Ich, das geht und so kommt, wie es geht.
Seit Anfang der 90er Jahre datierte Elke Erb ihre Gedichte. Manchmal notierte sie sogar die Uhrzeit der Entstehung eines Textes. Gleichzeitig begann sie zunehmend, ihre Tagebücher aus den 70er Jahren wieder zu lesen. 6. Oktober 1979 heißt es zum Beispiel in einem Text aus Gedichtverdacht und darunter aus dem Tagebuch geholt Mitte April 2015. Inwieweit Erb ihre Tagebuchtexte in diesem Prozess des Heraus- und Hervorholens be- und umgearbeitet hat, lässt sich nicht sagen. Doch wird anhand dieses ständigen Wechselspiels von Vergangenheit und Gegenwart klar, wie sehr das Leben für Erb ein ständiges Gespräch und Selbstgespräch war. Sprache entzündete sich an Sprache und Satz an Satz. Dieser Gesprächscharakter ihres Schreibens war alles andere als selbstbezüglich. Es stand stets im Austausch mit der Welt, mit der Beobachtung und Behorchung der unmittelbaren Umwelt, mit der Lektüre anderer Dichter und Philosophen. Durch die Welt gehen, das hieß für Elke Erb, dieser Grande Dame der kurzen Verse, die Welt zu lesen.
Auch dieses Gehen und Lesen im Park, Gedichte. Was anderes lohnt sich nicht, Gedichte, aber ja, gehen dabei. Das ist so eine Pluszufuhr, ja, von gesteigertem, von genauem Leben. Da kann man schon etwas tun, damit man ein nicht so viel versäumt. Das ist wirklich ein ganz anderer Betrieb als Hoffnung.
Elke Erb war das und Tobias Lehmkuhl erinnerte an die Dichterin, die gestern Abend in Berlin gestorben ist. Ihre Bücher liegen vor bei Urs Engeler, dem Schweizer Verlag in der Reihe Rough Books. Ein Auswahlband erschien 2020 auch im Surkamp Verlag.